für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Stefan Siller.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute heißt Campino und damit muss ich gar nicht mehr viel erklären, weil ihn alle kennen. Hallo Campi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir haben uns irgendwie schon relativ lange nicht mehr gesehen, das war früher öfter und heute sehen wir uns auch nicht, weil du uns zugeschaltet bist aus Düsseldorf.
Ich freue mich trotzdem, deine Stimme zu hören.
Och, das tut dir wieder so gut. Wir haben eben einfach mal gespielt an Tagen wie diesen. Also dieser Song, der aus einem Liebeslied zur Hymne geworden ist. Ist das euer erfolgreichstes Lied gewesen?
Das ist eine Frage der Betrachtung. Ich habe öfter das Gefühl gehabt, dass wir Menschen mit unseren Liedern hin und wieder berühren konnten. Da gehören dann auch so Sachen wie Nur zu Besuch dazu. Aber wir sind nicht unglücklich an Tagen wie diesen. Das war schon ein ziemlicher Kracher.
Das glaube ich. Beliebt bei Fußballfans zum Beispiel, bist du ja auch einer. Warum habt ihr die Fanmeile dann Helene Fischer überlassen?
Vielleicht hat sie in diesem Moment da eher hingepasst. Also wir haben uns gefreut, dass das deutsche Team dieses Lied zelebriert hat im Maracanã-Stadion unmittelbar nach dem Sieg. Aber wir fanden dann, dass wir vielleicht nicht so auf diese Fanmeile gehören, als die Mannschaft da den großen Empfang hatte. Wir wollten auch nicht so wirken, als würden wir den Leuten, die das da in einem unglaublichen Turnier verdient gewonnen haben, als wollten wir uns da irgendwie in deren Ruhm sonnen.
Nö, das wäre eigentlich ein Geschenk von euch an die Mannschaft gewesen, hatte ich gedacht.
Ja, wenn man es so sieht, muss ich mir das nochmal überlegen.
Alles klar, also dann beim nächsten Mal. Immerhin, der England-Fan Campino hat gesagt, Deutschland hat verdient gewonnen.
Auf jeden Fall.
Dann müssen sie ja wirklich gut gewesen sein, wenn sogar du das sagst. Oder kannst du da objektiv sein?
Ich glaube, da habe ich genug Abstand zu. Das auch, habe ich auch genau an dem Abend so gesehen. Die deutsche Mannschaft war wirklich die, die weltweit am meisten Akzeptanz und Anerkennung bekommen hat, weil sie einfach über das Turnier sicherlich die beste Leistung gebracht hat. Alle anderen Favoriten sind auch mehr oder weniger nur durch diese Tage durchgestolpert und Deutschland konnte wenigstens jedes zweite Spiel wirkliche Glanzpunkte setzen und auch die Art und Weise, wie man mit diesem hohen Sieg gegen Brasilien umgegangen ist, das war wirklich aller Ehre wert.
Das kann man wohl sagen. Es ging ja mir und glaube auch vielen anderen so, dass man sich verwundert die Augen gerieben hat und am nächsten Tag noch gedacht hat, habe ich geträumt oder nicht?
Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, es ist hart als England-Fan.
Ja, das glaube ich.
Da hinterher zu stolpern und dann einem Team, was man immer als Rivale sieht, obwohl das schon gar nicht mehr diese Dimension hat. Also England kann da wirklich nur mit bestem Willen als Rivale gesehen werden, auf lange Sicht. Aber in diesem Fall war das einfach so, dass man das neidlos anerkennen musste, dass die Mannschaft schon seit vielen Jahren, seit Jürgen Klinsmann das mit Jogi Löw übernommen hat, eigentlich einen sehr, sehr guten Fußball spielt.
Ja, da ist was dran. Man darf aber nicht vergessen, es gab auch schwache Spiele dabei und dann gab es ein sehr gutes gegen Frankreich, was aber auch nur sehr glücklich und knapp gewonnen wurde. Und das Finale war wirklich, also auch für den Zuschauer, fand ich anstrengend.
Naja, also es wird schon alles in Ordnung gewesen sein. Ich habe dann immer den Eindruck, man möge mir das verzeihen, aber das ist halt einmal eingeimpft und als kleiner Junge schon war ich halt Fan der englischen Mannschaft. Und wenn ich dann Deutschland spielen sehe, dann ist es immer so ein bisschen wie eine Party, auf die ich eigentlich nicht eingeladen bin. Also ich kann das alles gutieren, was dann da auf dem Platz läuft, aber emotional bleibe ich irgendwie draußen aus
der Sache. Alles klar. Die Kanzlerin hat den Kontakt wieder zu dir aufgenommen. Hat sie wirklich Herrn Campino verlangt?
Tatsächlich war das so, dass das Kanzleramt angerufen hat und bei uns im Büro verlauten ließ, die Frau Merkel würde gerne mit dem Campino sprechen. Wir haben dann erstmal geglaubt, das könnte eine Satirezeitung gewesen sein, die sich da über uns lustig macht. Haben eine offizielle Nummer gewählt und uns dort zurückgemeldet. Und dann hat sich das aber tatsächlich herausgestellt, dass das stimmte. Und insofern habe ich ihr dann, nachdem ich mich mit den anderen abgestimmt habe, meine Telefonnummer hinterlassen. Und dann hat sie mich auch angerufen und sich ganz nett entschuldigt dafür, dass die CDU da in der Wahlsiegnacht unser Lied da benutzt hat, um die Party so richtig in die Gänge zu bringen.
Hat sie wirklich gesagt, wir haben darauf rumgetrampelt?
Ja.
Wer hat die
Meldung? Herr Campino, ich rufe an, weil wir ja letzten Sonntag so auf ihrem Lied herumgetrampelt sind. Das war die Originalaussage.
Wer hat die Meldung eigentlich veröffentlicht? Das Kanzleramt oder ihr?
Damals war ich sofort misstrauisch und habe Frau Merkel darum gebeten, dass das Gespräch nicht in die Öffentlichkeit kommt. Sie hat sich daran auch gehalten. Ich hatte diesen Vorfall eigentlich auch vergessen, aber in Gesprächen mit mit dem Philipp Oehmke, der unsere Biografie geschrieben hat, da ist mir das wieder eingefallen und rausgerutscht. Und dann haben wir eine sehr lange Diskussion gehabt, ob das jetzt im Buch auftauchen soll oder nicht. Aber der Philipp Oehmke hat uns dann überzeugen können, dass er das für wichtig hielt und anscheinend hat er recht, denn es hat ja ganz schön Staub aufgewirbelt jetzt, diese ganze Geschichte.
Über diese Biografie reden wir natürlich gleich auch noch ausführlicher. Finde ich übrigens toll, was der Oehmke da mit euch gemacht hat. Und auf Merkel nochmal zurückzukommen, den Kontakt zu der gab es ja schon seit, wenn ich mich recht erinnere, 94. Da hast du sie mal interviewt.
Ja, damals war sie, glaube ich, noch Familienministerin. Genau. Und das Ressort Jugend- und Drogenpolitik war ihre Sache. Und insofern hat mich dann der Spiegel dahin geschickt und ich habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten über alles Mögliche. Damals habe ich den Eindruck gehabt, sie hat diesen Posten nur so als Durchlaufstation gesehen. Aber sie wird in den Jahren sehr, sehr viel gelernt haben. Das ist nicht mehr die Frau, der ich damals begegnet bin.
Wie würdest du diese Veränderung in ein, zwei Sätzen beschreiben?
Ich glaube, dass sie einfach mit den Jahren in diesem Business die Regeln kennengelernt hat, dass sie erfahrener geworden ist und auch viel mehr gelernt hat. Also damals war sie noch relativ unerfahren und meiner Meinung nach leicht einzuschüchtern. Das ist ja heute lang vorbei.
Wolltest du sie damals einschüchtern?
Ich wollte sie nicht einschüchtern, aber ich wollte sie ein bisschen aufs Glatteis legen und habe das auch getan.
Waren Sie mal jung, war, glaube ich, deine Einstiegsfrage, habe ich jetzt nachgelegt.
Ja, Gott, ich meine, das ist alles gut. So lang her. Solche Fragen mag ich gestellt haben. Heute wäre das Interview anders.
Okay.
Da könnte sie mich das fragen.
Ja, was würdest du antworten?
Ja, tatsächlich, auch wenn man es nicht mehr sieht.
Du bist inzwischen über 50, die Hosen über 30. Seid ihr noch Punks?
Das ist eine Frage, die uns nie interessiert hat. Ich glaube, selbst du hast mir diese Frage in den 80ern irgendwann schon mal gestellt.
Das kann gut sein.
Was werde ich denn da geantwortet haben?
Ich glaube, du hast dich da klar dazu bekannt. Ich hatte auch
nie den Eindruck. Ich bin Düsseldorfer und ich bin Liverpool-Fan und Fortuna-Fan, das weiß ich.
Das kann ja auch reichen,
noch Punk zu sein. Ich weiß, dass wir als Punkband angefangen haben und dass wir in besetzten Häusern gespielt hatten und unsere ersten Fans da hatten. Ich hoffe, dass ich in meiner Karriere weitergekommen bin, auch von meinen Einstellungen. Aber ich denke, ich habe keinen Bruch hingelegt. Mhm. Weiterentwickelt, ja, einen Bruch kann ich selber nicht sehen.
Campino ist Sänger, Texter und Frontmann der Toten Hosen und heute unser Gast in SWR 1 Leute. Du hast die Biografie eben erwähnt, die jetzt erschienen ist. Am Anfang war der Lärm von Philipp Oehmke. Und der Philipp stellt so ziemlich in den Mittelpunkt des ganzen Geschehens die Frage, ob ihr in der Mitte der Gesellschaft angekommen seid. Mhm. Nee, eigentlich anders. Er stellt fest, dass ihr in der Mitte der Gesellschaft angekommen seid. Stimmst du ihm dazu?
Ich glaube, dass die Gesellschaft sich auf uns zubewegt hat und wir uns ein bisschen auf die Gesellschaft, wir haben uns in der Mitte getroffen. Ja, aber ich denke, die Frage ist nicht mehr so leicht zu beantworten wie vor vielen Jahren. Es gibt auch nicht nur einen Mainstream, es gibt viele Mainstreams nebeneinander. Ich glaube, dass über Nirvana das Radio geöffnet wurde für harte Rockmusik, das sind heute alles längst andere Zeiten. Und insofern kann ich der Sache nur halb zustimmen.
Aber ihr wart eigentlich früher stolz drauf oder habt auch Wert drauf gelegt, eine Minderheit zu sein?
Ja, wir haben gespalten damals. Wir fanden das auch völlig in Ordnung. Wir waren eine Minderheit und wir haben uns in dieser Ecke wohlgefühlt. Aber diese ganzen Gefühle, die man da hat, man will eine Revolution, man will Dinge ändern, man hat eine Wut im Bauch. Diese ganzen Dinge lassen sich nicht konservieren. Und über 30 Jahre stehen wir heute mit über 50 da und können unmöglich so tun, als wären wir noch irgendwelche Teenager. Das wollen wir auch gar nicht. Und heute sehe ich uns als verbindend. Ja, ich denke, die einzige Chance, die wir haben, ist generationenübergreifend ein Punkt zu sein, auf den man sich vielleicht einigen kann. Wenn der Papa sagt, Kinders, wir gehen heute zum Rockkonzert, wir gehen zu den Toten Hosen, dann hoffe ich, dass er immer noch keinen Etikettenschwindel begeht.
Nee, das finde ich auch gut, wenn Papa mit den Kindern dahin geht, weil Papa euch noch von früher kennt und die Kinder euch heute mit den neuen Hits auch akzeptieren. Aber Wut im Bauch kann man heute immer noch haben und eine Revolution kann man zur Not heute auch immer noch wollen.
Das kann man auf jeden Fall. Ich denke, so grundsätzlich gibt es immer wieder Momente, wo unsere Wut leicht entfachbar ist, aber als Dauergefühl ist es eben nicht zu behalten und auch nicht gesund. Also es wäre auch eine Lüge zu behaupten, dass wir noch dieselben Typen sind, die damals Lieder wie Opelgang geschrieben haben. Das ist einfach nicht richtig und wir haben immer versucht in unserem Leben unsere aktuelle Realität, unser Dasein im Moment mit einfließen zu lassen. Ja, ich sehe diese Alben wie verschiedene Kapitel, auch wie eine Art Tagebücher in unserem Leben. Und natürlich werden auch wir älter und wir gehen dieser Frage nicht aus dem Weg.
Tagebücher ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Du führst ja auch Tagebuch, ne?
Das stimmt. Also ich habe da vor 30 Jahren mit angefangen, mehr oder weniger aus einer Notlage heraus, weil ich immer vergessen habe, meine Steuern abzugeben. Und dann saß ich ein Jahr später da, hatte eine Taxiquittung aus Stuttgart in der Hand und wusste nicht genau, bin ich da zum Abendessen gefahren oder zu Stefan Siller in die Sendung. Und dann habe ich mir das halt aufgeschrieben, ja, um wie viel Uhr ich wo, wie war, ganz trocken. Und wenn besondere Vorkommnisse gewesen sind, dann habe ich das zusätzlich da hinten niedergeschrieben. Und mit den Jahren hat sich das verdichtet und ich glaube, seit den letzten 20 Jahren oder so ist es tatsächlich ein regelrechtes Tagebuch geworden, aber sehr nüchtern und trocken, streckenweise.
Wann hast du den letzten Eintrag gemacht?
Vielleicht vor 2 Tagen.
Okay, weißt du noch, was das war?
Wahrscheinlich wird da drin gestanden haben, dass ich um wie viel Uhr ich aufstehe und dass der Tag eh schon im Arsch ist.
Das ist aber kein schönes Gefühl, damit
aufzustehen. Nein, aber die letzten Wochen waren hart bei mir.
Wir gehen mal ein bisschen zurück auf über 30 Jahre Tote Hosen. Davor war noch ZK, Zentralkomitee Stadtmitte, oder wie hieß das ausführlich mal?
Ja, so haben wir uns ursprünglich genannt. Ja. Aber das war den Stadtzeitungen zu lang. Dann haben sie das Stadtmitte einfach sein gelassen. Und wir fanden uns damit ab, ZK zu sein.
Irgendwer hat mir auch mal gesagt, es hieß es zum Kotzen, aber das hätte ja auch gepasst.
Alles. 2 Koteletts zur Kirche, zum Kotzen.
2 Koteletts wusste ich noch nicht.
Jeder konnte das für sich interpretieren.
Und da warst du nur Abiturient oder so, ne?
Ja, ich habe mein Abi.
Ja, ja, ich war in der Zeit, als du bei ZK warst, da gingst du noch zur Schule.
Zur Schule. Das Abi habe ich gemacht, da war ich schon bei den Toten Hosen.
Du hast ja auch ein bisschen länger gebraucht fürs Abi, ne?
Mir hat es sehr gut gefallen in der Schule, ja. Ich habe 2-mal um eine Vertragsverlängerung gebeten.
Bei den Anfängen der Hosen ist mir noch eine Erinnerung, dass wir auch sehr viel so mit Hörercharts, das war damals bei uns die Sendung Point, und Hörerhitparaden zusammengearbeitet hatten und eure Fanclubs aktiviert habt, damit da ordentlich Stimmen zusammenkommen.
Wir haben die nicht aktiviert, wir hatten diese Fanclubs. Echt? Und die haben das von selber getan. Aber tatsächlich spielst du da auf eine Sache an. Das erste Mal, dass uns das geschehen war, ist im Großraum Stuttgart gewesen. Die haben wirklich zu uns gehalten, die Leute, und haben dieses Lied ständig in die Hitparade gewählt, sodass irgendwann der Sender beschlossen hat, das rauszuschmeißen. Ja.
Wir haben es oft genug gespielt. Ich kann mich erinnern, ich war damals selber Moderator und bei Point Plattentest hieß das damals.
Ja.
Und da ging es um Bommerlunder, ne?
Genau, ja. Das waren herrliche Zeiten. Da gab es auch diesen Club in Stuttgart, die Mausefalle, da haben wir auch echt gute Abende verbracht.
Ja, wem sagst du das? Da haben wir ja schließlich zusammengearbeitet. Ich habe noch ein Original Bommerlunder Single verpackt zu Hause. Also mit der Folie drumherum. Ich habe sie nicht aufgemacht, deswegen kann ich auch nicht sagen, was in der Flasche drin ist. Das ist ja nicht immer garantiert Bommerlunder, ne?
Nein, im Bestfall hat irgendwie die Putzfrau zwischendurch das ausgeleert und was anderes reingeschüttet.
Ihr habt ihr das selber verpackt und die Hälfte davon getrunken?
Natürlich. Also das war eine dieser Dinge, dass wir so rumfantasierten, man müsste da eine Flasche beilegen und so weiter. Und unser Manager war schon längst am Telefon und hat dann irgendwie 5000 kleine Bommerlunder-Flaschen klargemacht, die wir da reingelegt haben. Was zur Folge hatte, dass die Platte nicht an unter 16-Jährige oder 18-Jährige verkauft werden durfte. Also wir haben uns dann auch öfter mal selber behindert mit unseren Aktionen.
Außerdem kann ich mich erinnern, wir haben damals wahrscheinlich wegen der großen Beteiligung eures Fanclubs rund um Stuttgart von euch ein Paket mit toten Hosen bekommen. Also so Gimmicks, da waren gebrauchte Hosen drin, die konnten wir an die Hörer weitergeben und verlosen.
Ja, wunderbar. Also wir hatten tatsächlich damals diesen Bund der toten Hosen. Das war sowas wie ein sehr elitärer Fanclub. Da musste man sich bewerben und sein Passfoto einschicken. Und als Gegenleistung gab es dann irgendeine Hose, die garantiert nicht passt, zurück. Und auch ein falsches Passbild mit Ausweis natürlich.
Ja, wir haben die ersten Konzerte, glaube ich, gehabt. Da habt ihr in Kneipen gespielt mit 50 Leuten. Dann kamen Mausefalle und Maxim, da gingen so 500 rein. Dann waren wir im alten Feuerwehrhaus, da gingen über 1000 rein.
Ja.
Und dann habe ich mit Jochen, also eurem Manager Jochen Hilder, vor der Tür gestanden. Und der hat gesagt, nächstes Jahr machen wir die Schleierhalle voll. Ich habe ihn natürlich für verrückt erklärt, aber die Zeit hat für ihn gesprochen. Das ging ziemlich schnell.
Ja, also das war schon immens eine komische Entwicklung der Dinge. Aber ob man mir das glaubt oder nicht, wir hatten das nie als Motivation. Wir waren froh, damals Feuer zu legen in anderen Städten, eine Nacht durchzudrehen. Und dann sind wir nach Hause gekommen und haben ein gutes Wochenende gehabt. Also es ging uns eigentlich gar nicht darum, eine Mega-Band zu werden oder so. Das war eigentlich egal.
Ihr seid einfach so Popstars geworden. Das muss man ja nicht wollen. Das muss auch auf einen zukommen. Das ist viel schöner.
Naja, also ich gebe zu, dass ich immer die Gelegenheit wahrgenommen habe, wenn das Ding da war. Mhm. Wenn der Ball kam, habe ich auch versucht, ihn reinzuschießen. Ganz klar. Aber eher so ein Stürmer, der am Strafraum rumlungert und nicht besonders viel dafür tut.
Gewalt war irgendwie Bestandteil eures früheren Punk-Lebens, oder?
Notgedrungen.
Och, das, komm.
Ja, würde ich schon sagen. Also wir sind halt unterwegs gewesen, ständig in anderen Städten, in Jugendzentren aufgetreten. Und wie die Jugendlichen da zu beurteilen waren, das war völlig verschieden. Einmal kamen wir in eine Stadt, da haben die Punks mit den Skins gemeinsame Sache gemacht, waren alle unpolitisch oder links. In der nächsten Stadt war es genau das Gegenteil. Sie haben sich fürchterlich gegenseitig aufs Maul gehauen. In so einem Jugendzentrum zu spielen, war oft für verschiedene Cliquen ein willkommener Anlass, um Ärger zu machen. Wir hatten damals keine Security und sind dann da selber reingegangen in diese Sachen. Und so hat sich das ziemlich verhärtet. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wirklich nicht, dass ich um eine Schlägerei gebettelt hätte damals.
Aber du hast auch nicht jedes Mal Nein gesagt, genau wie bei dem Ball, den man nur noch verwandeln muss, um mitzumachen.
Wir haben auch nicht jedes Mal Nein gesagt. Nein, das ist richtig. Das war eine Zeit lang ist die Szene sehr gewalttätig geworden. Das kannst du wahrscheinlich auch beurteilen aus Stuttgart. Läden wurden gestürmt, es gab Straßenschlachten. Es ging mal gegen die Polizei, mal gegen irgendwelche anderen, mal gegen Rockergangs. Und es hat hier und da wirklich gescheppert, ja.
Irgendwann hast du mal gesagt, es ging nicht um Spaß, sondern um Glaubwürdigkeit.
Ja, natürlich. Also wenn man, nehmen wir mal an, es fliegt eine Flasche Bier auf die Bühne und zwar ziemlich hart geworfen und voll. Das ist eine ziemlich üble Attacke. Mhm. Und wenn man dann sagt, Leute, also vielleicht habt ihr das als Spaß gesehen und nicht ganz erkannt, aber ab jetzt, wenn jetzt noch eine Pulle fliegt, dann sehe ich das als Kriegserklärung. Und wer das tut, der kriegt Ärger. Wenn man dann, wenn die nächste Flasche fliegt, wenn man dann nichts macht, dann ist man unglaubwürdig. Also muss man in diesem Moment zu dem Wort stehen, was man da eben ausgeteilt hat. Und dann heißt es runter von der Bühne.
Und konntet ihr dann in der Regel für Ruhe sorgen oder hast du dann auch aufs Maul gekriegt?
Wir sahen so weit okay aus. Also da eine Bilanz zu ziehen, ist irgendwie albern. Das hat schon eine gewisse Autorität, wenn 5 Leute da gemeinsam runterspringen und für eine Sache einstehen. Aber so eine Art Resümee zu ziehen, steht mir nicht zu.
Und wie war das mit dem einen oder anderen Hotelzimmer? Da wart ihr ja alleine verantwortlich, wie das hinterher dann aussah.
Ja, das waren halt Sachen, wenn wir da angeheitert ins Hotel kamen und jemand hat Feuer gerufen aus Spaß oder so, dann waren wir natürlich geistesgegenwärtig schnell dabei, die Feuerlöscher rauszuholen und erstmal provisorisch die Zimmer damit auch einzuschäumen, damit da nichts passiert. Aber auch das aus einem reinen guten Willen heraus.
Ihr wart schon immer sehr fürsorglich und für die Gesellschaft engagiert, muss man dazu sagen.
Ne? Wir haben immer totale Übersicht gehabt mit solchen Sachen. Ja. Wir waren, na klar, wenn wir von der Bühne kamen und der Abend war gut gelaufen und alle waren angeheitert, dann hat es auch schon mal gekracht. Und das war manchmal ziemlich heftig. Also ich erinnere mich an eine Zeit, im Großraum Nürnberg haben wir in über 150 Kilometern Umkreis kein Hotel mehr bekommen, weil die Hoteliers sich untereinander Faxe geschrieben haben. Lass die nicht rein, die machen alles kaputt. Und das wurde dann irgendwie blöde.
Das was geändert?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns sofort benommen.
Es geht das Gerücht, dass ein gewisser Bob Geldof dich überreden musste, eine deutsche Version der neuen Fassung von Do They Know It's Christmas zu verfassen. Richtig oder falsch?
Ja, das ist richtig.
Also, warum musste er dich überreden?
Er wiederum ist von der UNO angerufen worden, kontaktet worden, die ihn gebeten haben, also anlässlich der Ebola-Katastrophe, noch einmal so eine Hilfestellung zu geben, wie er das schon vor 30 Jahren für Äthiopien gemacht hat, bei der Hungersnot. Mhm. Und er meinte dann, die Idee wäre diesmal, dass man das zu einer internationalen Aktion macht. Die Franzosen bringen eine eigene Version, die Deutschen vielleicht und die Engländer ja sowieso. In England ist das jetzt mittlerweile die 4. Neuaufnahme mit den aktuellen Nummer-1-Künstlern der Region. Und das ist dann immer so, dass das Lied wie ein Schneeball ist. Der wird losgeworfen und es entwickelt sich eine Lawine. Ja, die Regierung erlässt die Mehrwertsteuer auf die Platte. Die sozialen Plattformen geben alles umsonst her an Facilities, um die Aktion zu unterstützen. Google, Facebook, sonst was. Also alle Apps, die man da laden konnte im Zusammenhang mit der Aktion, alles wird umsonst gemacht. Ein Verein wie zum Beispiel Arsenal London ruft 3,5 Millionen Vereinsmitglieder auf, ladet euch das Ding runter. Firmen verschenken den Song als Download an Mitarbeiter und so weiter und so fort. Es kommt eine wahnsinnige Summe zusammen, die dann von einem Gremium verteilt genau in diese Krisenregionen entsandt wird. Die Verhältnisse sind hier ein bisschen anders. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich hatte 9 Tage Zeit, 30 Künstler zusammenzutrommeln, eine deutsche Adaption zu schreiben und damit rauszugehen und die Leute zu bitten, ob sie sich an dieser Aktion beteiligen. Und das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge.
Ja, manchen Leuten ist das irgendwie peinlich und Kritiker überschlagen sich gerade. Das ist jetzt keine Sache mehr, wo sich Künstler in den Dienst der guten Sache stellen, sondern wo Künstler, die eigentlich ein bisschen Publicity brauchen, wie Herr Geldof zum Beispiel, diese Situation nutzt, um wieder in die Schlagzeilen zu kommen.
Ja, das sind Vorwürfe, die sind dermaßen also an der Sache vorbeigeschossen, dass ich da kaum was zu sagen kann. Es ist schon erstaunlich, dass man sich für eine Hilfsaktion, für eine Nothilfe einsetzt, die auch von den entsprechenden Gremien, die Ahnung haben, Ärzte ohne Grenzen, Oxfam etc., die absolut willkommen geheißen wird, die mit einer solchen Boshaftigkeit und mit einer solchen Niedertracht also im Internet und auch von gewissen Medien behandelt wird. Also ich glaube, ich habe in meiner Karriere noch nie solche Anfeindungen bekommen. Und das ist schon erstaunlich, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass da diese Nothilfe gebraucht wird. Und alle Leute, die das verstehen, die können sich gewiss sein, dass ich mich da bis zum Schluss für einsetze.
Mhm. Gut, klare Worte. Ich fand es ein bisschen schade, dass Geldof es nötig hatte, über Adele herzuziehen, die gesagt hat, sie hat jetzt keine Zeit, weil sie Familie hat und ein Kind und gespendet hat sie eh schon.
Ja, aber man muss trotzdem überlegen, was auch aus so einer Geschichte wird. Also erstens weiß niemand genau, was das Gespräch zwischen den beiden war. Das kann auch sein, dass sie sich gestritten haben und das ist sehr unglücklich. Aber wenn daraus die Geschichte gemacht wird, Geldof setzt Musiker unter Druck, dann würden doch schon längst andere Künstler gesagt haben, ja, das stimmt, der Geldof hat auch bei mir angerufen und mich beleidigt. Tatsache ist, niemand anders würde das getan haben. Also es geht wirklich um eine Auseinandersetzung zwischen Adele und Geldof. Und sagen wir mal ganz ehrlich, das ist unglücklich, aber will man deshalb eine ganze Spendenaktion in Zweifel ziehen oder will man deshalb sagen, die Länder in der Ebola-Region brauchen das Geld nicht mehr? Also worüber streiten wir denn jetzt?
Sie hören SWR 1 Leute mit Campino von den Toten Hosen. Wir müssen mal ein ganz ernsthaftes Thema reden. Über Fußball. Was ist mit Liverpool los?
Das ist schlimm. Ja, das ist gerade keine gute Zeit. Dooferweise habe ich für diese Saison auch noch ein Ticket. Also ein Saisonticket für so ein Jahr, das ist bitter. Aber auch in solchen Dingen geht es um eine Haltung und ich kann jetzt nicht einfach abwarten, bis die Mannschaft wieder besser wird, nur um dann wieder Fan zu sein. Also es ist eine schlechte Entwicklung gerade.
Woran liegt es? Sie sind, glaube ich, Zwölfter, wenn ich das richtig nachgedacht
habe. Ich denke, das ist auch so, dass sich sowas entwickelt. Also erstmal eine totale Verunsicherung in der Mannschaft, verschiedene Leistungsträger, die entweder verkauft wurden oder verletzt sind und dann ist es unheimlich schwer, die Stimmung in so einer Mannschaft wieder rumzudrehen. Das sieht man ja jetzt auch am BVB Dortmund. Ja. Bei denen geht es ja ähnlich. Ja, da ist ein Potenzial, was irgendwie nicht abgerufen werden kann. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo selbst die dickste Trainerikone in Frage gestellt werden muss.
Ja, solche Zeiten gibt es, da muss der Fan durch. Da hast du völlig recht. Steigt Düsseldorf auf?
Ich glaube, das sind dann so Sachen. Ich kann mich ja an Düsseldorf ein bisschen kann mich gleich wieder aus, ne? Gerade. Ja. Mhm. Die Mannschaft wird sicherlich bis zum Schluss kämpfen um diesen Aufstieg und da bin ich zuverlässig und zuversichtlich. Aber wir bräuchten sicherlich noch Verstärkung, um diesem ganzen Kampfgeist, den die Mannschaft bringt, um den auch noch mit Substanz zu füttern.
Es gab ja mal Zeiten, da gab es die Fortuna-Mark, die ihr erhoben habt oder die ihr abgegeben habt von jeder Eintrittskarte. Ne?
Ja, eine Benefizaktion, die deutlich weniger Ärger hervorgerufen hat als die Band-Aid-Geschichte.
Ist klar. Ja, ihr habt ja früher viel Aktionen gemacht. Ich durfte ja auch das Spiel Deutschland-Kolumbien in Italien, in Mailand miterleben, weil ihr da mit verschiedenen Sendern zusammengearbeitet habt und ein Preisausschreiben da gemacht habt, ne?
Ja, das waren schöne Zeiten. Die WM in Italien 1990. Aber auch da ist es unglücklich für mich gelaufen. Du erinnerst dich, Halbfinale England-Deutschland. Mhm. Ich saß getrennt von der Band im englischen Block. Und das ist vielleicht die netteste Sache, die sie in der ganzen Karriere mir gezeigt haben, als wir uns nachher am Parkplatz getroffen haben, England war frisch ausgeschieden, wurde die ganze Rückfahrt über nicht mehr über Fußball gesprochen. Das war sehr, sehr lieb. Das rechne ich denen noch heute hoch
an. Das sind wirklich nette Jungs, ja. Aber so richtig gleichberechtigt wart ihr in der Band alle nicht. Ne? Ihr habt zwar viel abgesprochen, jetzt auch den Auftritt auf der Fanmeile, ja oder nein. Oder du hast die gefragt, ob du deine Handynummer rausgeben sollst. Mhm. Aber letztendlich warst du schon im Zweifelsfall der Chef.
Das kann man so nicht sagen. Nicht? Also jeder hat seine Bereiche. Ich habe seit 30 Jahren mir keinen Vertrag mehr angesehen. Das machen Breiti und Andi. Okay. Und da richte ich mich voll nach dem, was die erzählen. Also wir sind alle kleine Chefchens.
Und jeder mit seinem Bereich, wo ihm keiner reinredet.
Genau.
Da ist jetzt ein neues Buch erschienen. Das heißt, am Anfang war der Lärm. Wenn der Lärm am Anfang war, was ist jetzt?
Viel weiter sind wir nicht gekommen. Aber was ist aus der Menschheit geschehen? Das sind ja die ersten Sätze in der Bibel gewesen. Also
das Ende. Was für ein Vergleich. Na gut, bist du mit dem Buch zufrieden?
Ich habe da keinen Abstand zu. Ich kenne unsere eigene Geschichte zu sehr. Ich habe schon die als Intention gehabt, dass das keine Hofberichterstattung wird. Und wir hoffen alle, dass das ein Buch ist, was mehr erzählt als nur über die Toten Hosen, wo es vielleicht um das Leben einer Rockband geht, aber wo es vielleicht auch ein bisschen um meine Generation und die Geschichte der Bundesrepublik geht. Und wenn wir das getroffen haben und auch Menschen damit was anfangen können, die unsere Musik nicht hören, dann sind wir eigentlich schon glücklich.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fand das toll geschrieben und es ist keine Lobhudelei und der Philipp hat das eigentlich auch alles ganz gut eingeordnet. Am Anfang war der Lärm, haben wir gesagt, was jetzt? Ja, viel weiter hast du gesagt, sind wir noch nicht gekommen und was ist in Zukunft?
Das lassen wir offen. Wie alte Veteranen in der Mannschaft verlängern wir von Saison zu Saison. Wir werden nächste Woche in Myanmar spielen, in Asien. Auch das ist ein Riesenabenteuer. Und es wird im nächsten Sommer ein paar Konzerte geben und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Du hast ja am Anfang der Sendung schon gesagt, ihr habt euch weiterentwickelt. Früher gehörte das Bier eigentlich ständig dazu. Ich kann mich an ein Interview, das wir mal vor vielen Jahren gehabt haben, erinnern, wo du gesagt hast, wir merken eigentlich erst in den Biersorten, dass wir in einer anderen Stadt sind, weil wir jetzt was anderes trinken. Wie haltet ihr das heute?
Ja, so war das früher tatsächlich. Heute muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass wir die Konzerte umsonst, dass wir die nüchtern spielen. Und das, was nachher gefeiert wird oder wer wie feiert, da gibt es keine Bandregel zu. Das läuft aber immer noch relativ entspannt.
Habt ihr euch da gegenseitig im Griff, falls es einen mal über die Stränge bringt?
Ja, seit vielen Jahren schon. Das ging gar nicht mehr anders. Also bei uns sind wir dann da irgendwo doch an Grenzen gestoßen und wir mussten uns entscheiden, jetzt entweder eine professionelle Band zu werden oder die Sache sein zu lassen. Und wir haben uns dann für die Band entschieden. Und das haben wir irgendwann dann auch Gott sei Dank verinnerlicht und knallhart durchgezogen.
So Ende der 80er hat sich auch mal ziemlich gebeutelt, wenn ich mich recht erinnere.
Es hat bei jedem von uns zu einem anderen Zeitpunkt gekracht. Also ich war Ende der 80er dran. Da war die Tournee, eine lang geplante Tournee, gerade mal 4 Tage alt. Und ich bin eingeliefert worden mit Kreislaufkollaps, Stimmband, anderes und so weiter und so fort. Und die Ärzte wussten sofort, was Sache war. Und die brauchten nur einmal kurz in die Nase gucken und haben gesagt, Junge, lass es.
Mhm. Und seitdem sind die Schleimhäute in Frieden gelassen worden?
Seitdem haben mir nur noch grippale Infekte Sorgen gemacht unterwegs.
Kann man das sagen, der Sinn deines Lebens ist Musik und sind die Toten Hosen?
Ich weiß nicht, ob...
Mit allem, was man damit erreichen kann auch, ne?
Ja, was der Sinn ist, das kann ich nicht beantworten. Aber das ist die Geschichte meines Lebens. Das ist das, was bei mir wohl irgendwo das Hauptthema ist. Und ich kann mittlerweile das auch annehmen und würdigen.
Du bist nicht der Einzige, der das annimmt und würdigt. Ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute.
Vielen Dank. War mir ein Vergnügen.
Eins gehört.